Wie machen wir denn jetzt weiter? Soll ich mit meinem Thema weitermachen?
Unbedingt.
Ich glaube auch.
Okay. Ich habe mir wieder ein intensivmedizinisch stiefmütterlich behandeltes Thema rausgesucht, das aber sehr, sehr relevant ist, auch für nicht ausschließlich intensivmedizinisch tätige Menschen. Und zwar soll es heute um das Delir gehen. Ich weiß, dass das ein Thema ist, das sehr vielen Leuten auf die Nerven geht. Ich habe halt bei meiner Arbeit auf der Intensiv einfach gemerkt, wie mega relevant das ist und dass ich davon viel zu wenig Ahnung habe und das zum Anlass genommen, mich halt mal ausführlicher damit zu beschäftigen. Als erstes einmal ganz kurz zur Einleitung, was ist überhaupt ein Delir? Laut ICD-10 ist ein Delir eine Störung des Bewusstseins, also qualitativ und oder quantitativ und mindestens zwei der nachfolgenden Störungen, nämlich zum Beispiel eine Störung der Aufmerksamkeit, Störung der Wahrnehmung, Störung des Denkens, des Gedächtnisses, der Psychomotorik, der Emotionalität und des Schlaf-Wach-Rhythmus. Vor allem Letzteres müsste eigentlich jedem, der schon mal in einem Krankenhaus gearbeitet hat, bekannt vorkommen. Das sind halt die PatientInnen, die tagsüber total ruhig und entspannt und unauffällig sind und nachts dann aufdrehen und der Nachtdienst berichtet dann, dass das alles so irgendwie nicht richtig funktioniert hat und tagsüber merkt man davon gar nicht mehr so viel, weil die PatientInnen nämlich dann tagsüber schlafen. Charakteristisch für das Delir ist eine akute Entwicklung der Störung innerhalb eines kurzen Zeitraumes, nämlich Stunden bis Tage. Und was auch sehr, sehr typisch ist, sind die Schwankungen der Symptomatik im Tagesverlauf. Das heißt, das, was ich gerade schon gesagt habe, dass es halt mal besser und mal schlechter ist. Das Delir ist keine Erkrankung, sondern ein Syndrom. Und genau. Dann möchte ich einmal kurz erklären, warum das Delir überhaupt so relevant ist. Wie ich schon gesagt habe eben, das Delir ist ein sehr, sehr häufiges Krankheitsbild. Die Zahlen in der Literatur gehen sehr weit auseinander, weil die Kohorten, die in den Studien untersucht wurden, sehr unterschiedlich sind. Je nach PatientInnen-Kohorte werden Inzidenzen zwischen 30% und 80% der hospitalisierten PatientInnen beschrieben, je nachdem, was sich eben genau für Studienpopulationen angeschaut wurden. Was auch ganz wichtig ist, man hat das Delir früher als Durchgangssyndrom betitelt. Das wird dem nicht so ganz gerecht, muss man sagen, weil wenn jemand zum Beispiel ein akutes Lungenversagen in Form eines ARDS hat, dann nehmen wir das ja auch sehr, sehr ernst und glauben, dass das ein kritisches Krankheitsbild ist. Und ein Delir ist quasi eine Organfunktionsstörung des Gehirns. Das heißt, auch wenn das ultra nervig ist und nicht so auffällig ist wie zum Beispiel eben ein ARDS, muss man das trotzdem genauso ernst nehmen. Zwar muss man das vor allem ernst nehmen, weil das Delir eben den kompletten weiteren Behandlungs- und Heilungsverlauf beeinträchtigt. In Studien konnte ein verlängerter Krankenhausaufenthalt um 2 bis 3 Tage, eine verlängerte Beatmungsdauer und ein verlängerter Aufenthalt auf der Intensivstation beobachtet werden. Außerdem kommt es durch ein Delir zu mehr postoperativen Komplikationen, weil die PatientInnen halt durch das Delir nicht so richtig an ihrer eigenen Genesung teilnehmen können und sich die Drainage rausziehen, sich den Verband abmachen und dann kommt es zu Wundinfekten, Nachblutungen und so weiter. Was außerdem ziemlich krass war, was mir auch nicht bewusst war, ist, dass ein Delir auch die generelle funktionelle und kognitive Prognose der PatientInnen beeinträchtigt. Und zwar konnte eine verschlechterte kognitive Leistung auch noch 1 Jahr nach dem Intensivaufenthalt in bis zu 25% der PatientInnen mit Delir beobachtet werden. Also das ist richtig krass. Das hinterlässt halt einfach bleibende Schäden. Außerdem führt ein Delir zu einer erhöhten Mortalität. Und zwar ist die 30-Tages-Mortalität 7-10% bei den PatientInnen mit Delir versus 1% in der Kontrollgruppe. Das ist halt schon einfach 10-mal so viel, was ich schon auch ziemlich deutlich finde, so als Unterschied. Und die Delirdauer korreliert mit dem Risiko, eine PTBS nach dem Intensivaufenthalt zu entwickeln. Also das sind einfach alles sehr, sehr relevante Outcomes, die das weitere Leben der PatientInnen halt wirklich beeinflusst. Und deswegen ist es einfach relevant, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Dann einmal ganz kurz zu der Entstehung des Delirs. Zur Entstehung des Delirs, zu der Pathophysiologie und zu so richtig nerdigem Zeug kommen wir gleich noch beim postoperativen Delir. Ich habe nämlich bei diesem Thema das übelste Rabbit Hole gefunden und mich da sehr, sehr viele Stunden rein eingegraben, weil man leider einfach immer weiter spannende Dinge findet, wenn man mal damit anfängt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Geduld mit mir, weil das wird ein bisschen ein langes Thema. Genau, also zur Entstehung des Delirs, es gibt prädisponierende Faktoren, das sind sogenannte Vulnerabilitätsfaktoren, also Faktoren, die die PatientInnen mitbringen und nur begrenzt, wenn überhaupt, beeinflussen können, nämlich zum Beispiel eine Demenz, irgendwelche somatischen Komorbiditäten, also wenn die PatientInnen einfach schon sehr schwer vorerkrankt sind, Hör- und Sehbehinderung, weil das natürlich dann mit der Orientierung grundsätzlich einfach schwieriger ist, Dehydratation, Anämie, Malnutrition, psychiatrische Vorerkrankungen wie Depression, Alkoholismus und Benzodiazepingebrauch und Schmerzen. Außerdem wird in manchen Quellen ein hohes Lebensalter als prädisponierender Faktor beschrieben. Allerdings ist die Evidenz hier unklar, ob ein hohes Lebensalter per se ein unabhängiger Risikofaktor für ein Delir ist oder eher altersassoziierte Faktoren wie Gebrechlichkeit und vorbestehende kognitive Störungen Risikofaktoren sind für die Entstehung eines Delirs. Das ist natürlich in der Forschung einfach wahnsinnig schwierig, das auseinander zu klamüsern. Genau, dann gibt es sogenannte präzipitierende Faktoren, also die Faktoren, die dann das Delir in dem konkreten Fall auslösen. Das sind meistens behandlungsassoziierte Faktoren und diese Faktoren, das ist ganz wichtig für uns ÄrztInnen, die können wir nämlich beeinflussen. Zumindest manche davon. Zu diesen Faktoren gehört zum Beispiel eine fremde Umgebung, die Immobilisation, psychoaktive Medikamente, Entzug, Elektrolytentgleisungen, Infektionen, die häufig zum Beispiel zu einem Delir führen, vegetative Entgleisungen, Organversagen, Operationen. Hier ist es ganz wichtig, dass das OP-Trauma hier eine große Rolle spielt und dass hier deswegen gerade bei PatientInnen, die ein hohes Delirrisiko haben, minimalinvasive Operationstechniken bevorzugt werden sollten. Präoperativ, eine zu lange präoperative Nüchternheit und Dehydratation, also wenn man die PatientInnen beispielsweise eben schon ab 0 Uhr für sämtliche Flüssigkeiten nüchtern lässt, einfach damit man seinen OP-Plan möglichst flexibel gestalten kann. Schmerzen, eine Intensivpflichtigkeit per se ist ein präzipitierender Faktor und Medikamente. Und Medikamente sind ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt eine sehr lange Liste von Medikamenten, die delirfördernd sind. Ich lese euch die jetzt nicht alle vor, weil das möchte sich sowieso keiner anhören. Ich packe euch die aber gerne in den Artikel mit rein, sodass ihr da einmal nachschauen könnt. Wichtig ist vor allem, alle anticholinergen Medikamente sind prodelirogen und vor allem auch Benzodiazepine. Genau. Sonst sind noch ganz abgefahrene Sachen dabei, wie zum Beispiel auch viele Antibiotika, auf die man natürlich aber aufgrund der Grunderkrankung der PatientInnen halt dann häufig trotzdem leider nicht verzichten kann. Aber es ist trotzdem irgendwie spannend und ich finde, man sollte das auf dem Schirm haben. Genau. Weil das Delir ja jetzt so eine relevante Erkrankung ist, möchte ich einmal kurz ein bisschen was darüber erzählen, mit welchen präventiven Maßnahmen man die Entstehung eines Delirs verhindern kann. Und diese präventiven Maßnahmen sind halt gleichzeitig sehr häufig auch wichtige therapeutische Maßnahmen, wenn das Delir dann bereits eingetreten ist, so als Basismaßnahme quasi. Wichtig ist, dass eine nicht pharmakologische Delirprävention bei allen Intensivpatientinnen durchgeführt werden sollte. Das läuft auf unserer Intensivstation ehrlicherweise noch nicht so richtig optimal. Ich habe aber eine Angehörige von mir vor kurzem in der Schweiz auf einer Intensivstation besucht und war dort sehr beeindruckt, wie toll das dort umgesetzt wurde. Und wie einfach an jedem Bettplatz eine große Uhr, ein großer Kalender hing und auch ein Foto von dem Krankenhaus und der Name von dem Krankenhaus. Das fand ich ganz toll und ich glaube, da gibt es einfach auf vielen Intensivstationen tatsächlich und auch auf vielen Normalstationen noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. Genau, was ganz wichtig ist, ist, dass keine grundsätzliche medikamentöse Delirprophylaxe durchgeführt werden sollte, weil Studien gezeigt haben, dass es dadurch keine Reduktion des Delirrisikos und der Mortalität gibt. Zu den präventiven Maßnahmen, die durchgeführt werden sollten, gehören tagsüber aktivierende Maßnahmen durchzuführen. Das heißt zum Beispiel Kommunikation und kognitive Stimulation, weil der Verlust der Kommunikationsfähigkeit, wie man sich vielleicht gut vorstellen kann, für die PatientInnen als sehr belastend wahrgenommen wird. Also zum Beispiel die tracheotomierten PatientInnen finden das in meiner Erfahrung häufig sehr schlimm, dass sie halt nicht sprechen können. Und deswegen sollten diesen PatientInnen alternative Möglichkeiten der Kommunikation angeboten werden, wie zum Beispiel ein Schreibbrett oder so. Genau, dann sollten die PatientInnen natürlich tagsüber, wann immer möglich, mobilisiert werden, Physiotherapie, Atemtherapie und so weiter bekommen. Man sollte versuchen, die PatientInnen zeitlich zu reorientieren, ihnen ihre Brille und ihr Hörgerät wiedergeben und ihnen halt auch eine Uhr oder einen Kalender anbieten, wie ich eben schon erzählt habe. Genau, dann ist ganz wichtig, dass man versucht, den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus zu fördern. Ich finde, gerade auf der Intensivstation ist das extrem schwierig, weil dann bimmelt es die ganze Zeit. Wir haben zwei Bettzimmer, dann ist irgendwie der Patient daneben total krank, dann macht man da das Licht an, weil man bei dem Nachbarpatienten irgendwas machen muss. Und wenn die PatientInnen halt nachts nicht vernünftig schlafen, dann weiß man einfach, dass das das Delirrisiko signifikant erhöht. Außerdem ist es wichtig, dass die PatientInnen tagsüber halt dann eben auch Tageslicht haben und die Möglichkeit haben, halt auch tagsüber wach zu sein. Auch bei ISO-PatientInnen ist es wichtig, dass diese PatientInnen dabei nicht vergessen werden und dass man halt versucht, da, wenn möglich, alternative Kommunikationsmöglichkeiten zu nutzen. Das hat man ja in der Corona-Pandemie auch sehr schön gesehen, dass sie dann eben irgendwie videotelefonieren konnten mit ihrer Familie, wenn Besuche nicht möglich waren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben versuchen sollte, Familienangehörige wann auch immer möglich einzubinden. Und die PatientInnen steht so schön in der Delir-Leitlinie, dabei zu unterstützen, dass sie ihre individuellen Möglichkeiten zur Ablenkung und Stressreduktion nutzen können. Ich finde, das ist im Alltag manchmal sehr, sehr schwer umzusetzen, aber eigentlich ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben die Angehörigen fragt, was für Musik hört er gerne, was macht er sonst gerne und vielleicht kann man ihm ja irgendwas, dem PatientInnen irgendwas davon anbieten. Also ich meine, Kopfhörer mit Musik dran aufzusetzen, ist ja jetzt irgendwie auch nicht so wahnsinnig schwierig. Genau. Das Gegenteil von tagsüber aktivieren ist nachts schlaffördernde Maßnahmen durchführen. Wir haben eben schon gesagt, dass Licht sehr wichtig ist, aber zum Beispiel auch Ohrstöpsel und Lärmreduktion grundsätzlich, dass man halt versucht, nicht laut in den Zimmern zu sprechen, dass die PatientInnen auch schlafen können, dass man die nächtlichen Maßnahmen auf das absolut notwendige Minimum beschränkt. Das ist mir tatsächlich auch ein Dorn im Auge, dass IntensivpatientInnen häufig nachts gewaschen werden. Das finde ich ein absolutes Unding, weil man einfach weiß, dass das halt absolut delirfördernd ist. Genau, dann, was auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man die Medikation hinsichtlich der Schlafarchitektur überprüfen sollte. Ich weiß nicht, ob die aufmerksamen HörerInnen sich noch erinnern, dass ich in meinem OSAS-Beitrag damals was zu REM-Schlaf, Verhaltensstörungen und so erzählt habe durch die Narkosemedikamente. Und das Gleiche passiert halt auch mit unserer Sedierung. Und was man halt auf gar keinen Fall tun sollte, ist zum Beispiel PatientInnen, die unruhig sind, nachts Propofol zum Schlafen zu geben oder die nachts nochmal so richtig schön durchzusedieren, damit die sich erholen können vom Tag, weil das einfach Quatsch ist und dass das Delir einfach nur noch viel, viel schlimmer macht. Genau, das einzige Medikament, was nachts tatsächlich sehr wirkungsvoll bei der Delirprävention ist, ist Melatonin, weil das einfach das natürliche Schlafhormon substituiert und gerade ältere PatientInnen häufig einfach einen Melatoninmangel haben. Das ist natürlich jetzt keine Evidenz, sondern Eminenz, aber ich habe tatsächlich bei uns auf Intensiv damit auch echt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich gebe das sehr gerne und ich habe das Gefühl, dass das gut funktioniert. Es gibt dazu aber auch Evidenz, die sagt, dass das gut funktioniert.
Wie viel Milligramm machst du da? 2?
Also ich fange mal mit 2 an und wenn das nicht reicht, kann man aber auch auf 5 erhöhen. Genau. Es hat halt auch kaum Nebenwirkungen, deswegen denke ich mir immer, es schadet halt nicht.
Ich habe die Leitlinie zu Schlafinduktionstherapie sozusagen gelesen und da war es halt so semi-evident, muss man sagen, zum Melatonin. Da haben sie auch gesagt, kann man machen, aber so richtig so viel gebracht hat es in dieser Leitlinie zumindest da jetzt irgendwie nicht. Deswegen, aber es schadet wahrscheinlich ja auch nicht. Und es ist entspannt, dass du halt jetzt bei Delir sagst, es bringt eben schon was und das ist evident. Finde ich cool.
Ich meine, in der INS gab es vor kurzer Zeit mal einen Artikel dazu. Ich habe den jetzt nicht nochmal dafür explizit ausgegraben, aber es steht auf jeden Fall auch in der deutschen Delir-Leitlinie drin, dass das, genau.
Wir machen das auch. Also ich kenne das von Intensivstationen schon auch. Johannes, du wahrscheinlich auch, ne?
Tatsächlich kenne ich es von Intensivstationen nicht, weil es das in meinem alten Haus nicht gab und in meinem neuen Haus bin ich noch nicht auf der Intensivstation. Aber ich lerne ja gerade für die Zusatzbezeichnung und ich kann berichten, dass ich, wenn man mich einer fragt, das empfehlen würde.
Aha.
Sehr gut. Jetzt haben wir dich ja gefragt.
Ja.
Genau. Also wir haben unsere Eminenz jetzt mal raus.
Das ist sehr gut. Genau, wenn zusätzlich zum Melatonin eine schlafanstoßende Medikation notwendig sein sollte, dann kann man über langwirksame, niedrigpotente Neuroleptika, Mirtazapin und Mirtazapin nachdenken. Was aber wichtig ist, dass man das besser nicht gibt, sind Benzodiazepine und Z-Substanzen, also zum Beispiel die berühmte Zopiclon, weil die eben delirfördernd sind. Eine Low-Dose-Haldol-Prophylaxe sollte, wenn überhaupt, nur bei PatientInnen mit extrem hohem Delirrisiko in Erwägung gezogen werden. Das steht nochmal explizit so in der Leitlinie, deswegen wollte ich das einfach nochmal erwähnen. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwo gemacht wird, ich hoffe nicht. Genau, was dann noch wichtig ist, ist, dass man halt einfach so früh wie möglich versucht, PatientInnen wieder einen so normal wie möglichen Tagesablauf zu ermöglichen. Das war jetzt sehr viel möglich. die frühestmögliche enterale Ernährung zum Beispiel, weil das einfach den PatientInnen halt sehr viel Normalität und Lebensqualität zurückgibt. Drainagen so schnell wie möglich rausziehen. Grunderkrankungen gut zu therapieren. Was auch noch sehr wichtig ist, ist eine adäquate Analgesie, weil man halt eben weiß, dass Schmerz ein unabhängiger Risikofaktor für eine Delirentstehung ist. Hier ist es wichtig, dass man halt an Lokal- und Regionalanästhesieverfahren denkt. Dann ist ein protektiver Faktor für Delir die Fortsetzung der Hausmedikation, insbesondere Statine und psychiatrische Dauermedikation, aber auch antihypertensive Therapie konnten in Studien das Delirrisiko senken. Allerdings ist es wichtig, dass Polypharmazie gleichzeitig ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung eines Delirs ist. Das heißt, dass bei allen PatientInnen, die aufgenommen werden im Krankenhaus, man sich halt einmal kritisch die Hausmedikation anschauen sollte, ob das denn alles wirklich noch so sinnvoll ist oder ob da vielleicht noch Medikamente drin sind, die halt einfach noch nie irgendeiner abgesetzt hat nach einem vergangenen Krankenhausaufenthalt. Was mir auch noch ganz, ganz wichtig ist, weil das grundsätzlich auch rechtlich einfach ein ganz wichtiges Thema ist, ist, dass man eine Fixierung, wann immer es irgendwie geht, vermeiden sollte. Das ist auch eine Diskussion, die ich endlos führen kann. Fixierung schützt nicht vor Delir, sondern Fixierung ist ein zusätzlicher delirfördernder Faktor. Das kann man sich, glaube ich, wenn man sich in die Lage der PatientInnen versetzt, sehr, sehr gut vorstellen, dass das halt einem nicht weniger durcheinander macht, wenn man dann plötzlich auch noch festgebundene Hände hat. Wenn eine akute Gefährdung besteht, dann kann man, und es nicht anders geht, dann kann man natürlich eine Fixierung durchführen. Dann ist es aber wichtig, dass man die rechtlichen Voraussetzungen beachtet. Genau. Das wichtigste Mittel der Delirprävention, da weist die Leitlinie auch mehrfach drauf hin, ist die Vermeidung einer unnötigen Sedierung oder wann möglich einer Sedierung überhaupt. Da kommen wir gleich noch kurz zu, weil die Leitlinie nämlich um Sedierung und um Delir auf der Intensivstation geht und ich wenigstens gleich einen kurzen Exkurs dazu noch machen möchte. Eine Sedierung führt nämlich zu einer höheren Mortalität, einer verlängerten Beatmungsdauer, einem verlängerten Intensivaufenthalt und einem verlängerten Krankenhausaufenthalt, so dass Sedierung eigentlich, wann immer es irgendwie geht, halt reduziert oder vermieden sein sollte. Es gibt von Mara et al. Als kleine Erinnerungshilfe quasi an für die ganzen Sachen, an die man beim Delir so denken kann, ein ABCDEF-Bundle, wo die einzelnen Buchstaben halt für einzelne Maßnahmen stehen. Auch da möchte ich jetzt nicht mehr weiter drauf eingehen. Ich fand das nur so als Gedankenstütze ganz nett. Aber das sprengt jetzt hier auch den Rahmen. Auch das ist dann in dem Beitrag drin, den ich dazu noch schreiben werde. Genau, dann jetzt einmal zu meinem kleinen Exkurs über Analgosedierung auf der Intensivstation. Eine zu tiefe Sedierung sollte, wann immer irgendwie möglich, vermieden werden, weil, wie ich eben schon gesagt habe, eine tiefe Sedierung mit erhöhter Mortalität, verlängerter Beatmungsdauer und Intensiv- und Krankenhausaufenthaltsdauer assoziiert ist. Das Ziel, das sagt die deutsche Leitlinie, sollte der wache, kooperative Patient sein, der die intensivmedizinischen Maßnahmen gut toleriert und aktiv an seiner Genesung mitwirken kann. Das war jetzt ein Zitat aus der Leitlinie. Und das Ziel ist ein RAS-Score, also Richmond Sedation and Agitation Score, von 0 oder minus 1. 0 ist der Patient, der wach und aufmerksam, aber entspannt in seinem Bett liegt, und minus 1 ist der Patient, der so ein ganz kleines Mini-bisschen schläfrig ist, aber auf Ansprache sofort die Augen aufmacht und auch halt voll orientiert und wach und da ist. Genau, dann hatte ich ja eben schon gesagt, dass Schmerz und Schlaflosigkeit die häufigsten Stressoren der PatientInnen auf der Intensivstation sind und dass Schmerzen regelhaft unterschätzt werden und nicht adäquat therapiert werden. Und zwar haben Bippel et al. Eine Studie gemacht an IntensivpatientInnen, und hier gaben 70% der IntensivpatientInnen Schmerz als unangenehmste Erinnerung an ihren Intensivstationenaufenthalt an. Allerdings, die haben dann auch noch das Personal befragt, und das Personal war in 70-90% dieser Fälle der Meinung, dass diese PatientInnen schmerzfrei sind. Also das heißt, nur weil wir das Gefühl haben, dass unsere IntensivpatientInnen keine Schmerzen haben können, haben sie halt sehr häufig doch Schmerzen. Genau, dann ist es so, dass die Länge der Sedierung und der Einsatz von Benzodiazepinen beides Risikofaktoren sind für die Entstehung einer PTBS nach dem Intensivaufenthalt. Da gibt es mehrere Studien zu. Die haben alle gezeigt, dass es halt eben bei zunehmender Sedierungsdauer höhere PTBS-Inzidenzen gibt, und dass eine tiefe Sedierung, weil wir häufig ja uns der Meinung sind, mit einer tiefen Sedierung schützen wir unsere IntensivpatientInnen irgendwie vor dieser furchtbaren Erfahrung da auf der Intensivstation, eine tiefe Sedierung schützt nicht vor posttraumatischen Belastungsstörungen und Angststörungen, und flach sedierte PatientInnen sind keinem größeren Stress ausgesetzt als die tiefer sedierte Kontrollgruppe, auch wenn man sich das so von außen betrachtet kaum vorstellen kann. Die Leitlinie empfiehlt deswegen, ein Sedierungsziel klar zu definieren und regelmäßig kritisch zu reevaluieren und gegebenenfalls an die veränderte klinische Situation anzupassen. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass halt eine Sedierung immer einer Indikation bedarf. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz was zu den Indikationen sagen nach der deutschen Leitlinie. Und zwar sind primäre Indikationen für eine tiefe Sedierung die Reduktion von Metabolismus und O2-Verbrauch im Gehirn. Also insbesondere PatientInnen mit einem Schädel-Hirn-Trauma mit erhöhtem ICP und ein Status Epilepticus. Und sekundäre Indikationen sind eine generalisierte Reduktion des Metabolismus und des Sauerstoffverbrauchs, die Vermeidung einer Verletzungsgefahr durch die PatientInnen selbst und eine Verletzungsgefahr durch technische Voraussetzungen. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel im Rahmen des ARDS-Managements, also zum Beispiel für die Bauchlagerungen ist halt häufig eine tiefere Sedierung notwendig. Genau, dann akute Schockzustände, weil natürlich der Sauerstoffverbrauch reduziert wird. Die Lagerungstherapie, das habe ich gerade schon gesagt, und eine Immobilisation im Rahmen von Trauma und operativer Versorgung, also wenn PatientInnen zum Beispiel irgendwie eine lagerungsinstabile BWS haben oder so, bevor sie operativ versorgt wurden, dann kann man und sich das nicht irgendwie anders regeln lässt, dann muss man die halt manchmal auch sedieren. Genau. Wenn eine tiefe Sedierung indiziert ist, sollte man auch auf der Intensivstation ein prozessiertes EEG-Monitoring verwenden, um eine Burst Suppression zu vermeiden. Und wenn eine tiefe Sedierung indiziert ist, sollte, wenn keine Kontraindikationen vorliegen, auch bei diesen PatientInnen ein täglicher Spontanatemversuch und Aufwachversuch durchgeführt werden, um halt die Delirrate, wenn möglich, zu reduzieren. Was wichtig ist, ist, dass ein Tubus keine Indikation für eine moderate bis tiefe Sedierung ist und dass eine Tubustoleranz laut der Leitlinie auch mittels adäquater und bedarftitrierter Analgesie zu erreichen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt da super, super spannende Quellen zu. Unter anderem gibt es von Abhören einen ganz, ganz spannenden Podcast mit Johannes Kalpen, der über sedierungsfreie Intensivmedizin spricht, und ich hätte sehr großes Interesse, mich da noch weiter mit zu beschäftigen, weil das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Es gibt leider kaum Daten dazu. Also falls jemand von unseren ZuhörerInnen in einer Klinik arbeitet, in der das gelebt wird mit dieser sedierungsfreien Intensivmedizin, dann schreibt mir gerne Kommentare. Es würde mich wirklich brennend interessieren, wie ihr das macht. Genau.
Wenn die dann den entsprechenden Personalschlüssel haben, den man nämlich zwingend braucht und daran
Also angeblich laut diesem Interview nicht.
Naja.
Ja, ich, wie gesagt, es ist.
Also ich kämpfe sehr für sedierungsfreie Intensivmedizin, aber immer wieder. Aber meine Erfahrungen sind leider so, dass es meistens daran scheitert, dass dann irgendwie die 1:1 bis 1:2 Betreuung doch irgendwie nicht klappt und es daran irgendwie dann hapert. Was natürlich überhaupt kein Argument ist, die Leute nachts mit Propofol abzuschießen. Auf gar keinen Fall, da bin ich richtig allergisch.
Ja, ich auch voll. Also ich finde es halt wahnsinnig spannend und ich glaube halt, dass PatientInnen tatsächlich da mega profitieren würden von. Es gibt nur einfach wirklich Dinge, die ich mir nicht die ich mir so in meiner Erfahrung noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das funktioniert. Aber deswegen, ich lasse mich gerne, erzählt mir gerne von euren Erfahrungen. Genau, die Leitlinie empfiehlt statt kontinuierlicher Analgosedierung eine bolusweise Analgesie vor schmerzhaften Prozeduren und das ist tatsächlich, glaube ich, was wir viel zu wenig machen auf der Intensivstation, nämlich zum Beispiel vor Punktionen, Absaugen, Atemtherapie, Mundpflege und so weiter. Gerade vor den ZVK-Anlagen bei den sedierten Patienten, die bekommen von mir nicht regelhaft zusätzlich noch Boli, wenn ich der Meinung bin, dass sie tief genug analgosediert sind. Aber mit diesen Daten, die zeigen, dass PatientInnen häufig trotzdem nach dem Aufwachen noch von Schmerzen berichten, sollte man das vielleicht konsequenter machen. Auf die ganzen möglichen verschiedenen Sedativa und Analgetika werde ich jetzt hier auch nicht eingehen. Ich habe euch in dem Beitrag die Leitlinie verlinkt. Da wird auf jedes einzelne Medikament nochmal ausführlich eingegangen. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass man halt statt die PatientInnen, die agitiert sind, einfach tiefer zu sedieren, einmal eine Ursachenforschung machen sollte. Also warum ist genau dieser Patient jetzt agitiert? Hat der Patient vielleicht Angst? Hat er Schmerzen? Ist ihm vielleicht einfach nur kalt? Muss er dringend Pipi? Liegt er unbequem? Ist ihm vielleicht langweilig? Also gerade, wir haben auf Intensiv keine Fernseher für die PatientInnen und gerade bei PatientInnen, die aber eigentlich, denen es schon ein bisschen besser geht und die eigentlich wach sind, ich glaube, dass denen einfach manchmal furchtbar langweilig ist bei uns tatsächlich. Genau. Ich glaube, das größte Problem hattest du gerade schon angesprochen, Johannes, nämlich die Ressourcen und die Motivation. Ich glaube halt, die Sedierung zu reduzieren ist initial einfach eine große Umstellung für das Personal. Und ist ganz spannend, weil ich da nämlich auch eine Studie ausgegraben habe, die zeigt, dass eine Sedierungsreduktion nicht mit langfristigem Mehraufwand für die Pflegenden verbunden sein soll. Wie gesagt, ich kann mir das noch nicht vorstellen, wie das geht, aber scheinbar funktioniert es. Genau, jetzt muss ich noch einen Nerd-Fact raushauen, weil ich mir das auch nicht vorstellen konnte, dass es so ist. Aber die Leitlinie sagt, dass eine Sedierung während Transporten, also intra- und interhospital, einen Risikofaktor für das Auftreten von Adverse Events darstellt. Das heißt, dass man die PatientInnen vor Transporten, wenn möglich, nicht extra sedieren sollte, sondern besser einfach die Analgetika und Sedativa mitnehmen sollte und bedarfsgerecht einsetzen sollte. Das fand ich total spannend, weil man, also wenn ich kritisch kranke PatientInnen habe, habe ich schon häufig den Reflex, die einfach für den CT-Transport beispielsweise relaxieren und tief sedieren zu wollen, damit die bloß nicht irgendwie rumwackeln und irgendwie sich ihren ZVK rausziehen oder so. Aber scheinbar ist das tatsächlich nicht sinnvoll, das so zu machen.
Aber widerspricht das nicht der Sache, dass man sagt, man soll für Sedierung, für Intervention die Leute sedieren, weil ja auch für viele Intensivpatienten ist es ja schmerzhaft, die zum Beispiel auf den CT-Tisch zu lagern.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Das widerspricht dem tatsächlich. Ja, das muss man wahrscheinlich abwägen.
Na, wie immer in der Medizin.
Auf jeden Fall. Genau, jetzt haben wir ganz viel über Sedierung geredet. Jetzt nochmal was ganz Kurzes zur Einteilung des Deliers. Also in welche Subgruppen kann man ein Delir einteilen? Genau, was total verrückt ist, was würdet ihr sagen, was ist das häufigste, die häufigste Delirform?
Das Hyperaktive, aber es ist in Wirklichkeit das Hypoaktive.
Genau.
Ja, so
Johannes, ihr seid so gut. Das hyperaktive Delir ist mit 5% tatsächlich die seltenste Delirform, aber halt sehr, sehr auffällig, weil es zu einer gesteigerten motorischen Unruhe und Rastlosigkeit kommt und zu ungeduldigen und manchmal auch aggressiven Verhalten der PatientInnen. Dann gibt es das hypoaktive Delir, das macht immerhin 30% der Delirien aus. Das ist eine motorische und kognitive Verlangsamung, eine reduzierte Aktivität und Antriebslosigkeit bis Apathie. Und die häufigste Delirform ist das Delir vom Mischtyp, also manchmal hyper und manchmal hypoaktiv mit 65%. Ist halt einfach wichtig, dass man das auf dem Schirm hat, weil wenn man sich mal vorstellt, dass nur 5% der Delirien halt hyperaktiv sind, dann kann man sich, wenn man sich seine Intensivstation so vorstellt, mal vorstellen, wie viel hypoaktive Delirien man dann dabei haben muss. Genau, deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt noch einmal darüber reden, wie man ein Delir diagnostiziert. Und zwar ist es nämlich so, dass der klinische Blick nicht ausreicht, insbesondere für die Erkennung des hypoaktiven Delirs. Konnte gezeigt werden, dass 2/3 der hypoaktiven Delirien ohne ein strukturiertes Screening nicht erkannt werden. Idealerweise führt man deswegen ein regelmäßiges Screening durch, zum Beispiel einmal pro Schicht. Und zusätzlich sollte man halt immer bei allen PatientInnen noch einmal Schmerzen und Sedierungsgrad evaluieren, weil wenn man das regelmäßig macht, kommt es nachweislich zu weniger nosokomialen Infektionen und zu kürzeren Beatmungs- und Intensivaufenthaltszeiten und zu weniger Letalität. Also es gibt eine Studie, die das sehr, eine ziemlich große Studie, die das ziemlich deutlich gezeigt hat. Genau. Dann gibt es ziemlich viele verschiedene Screening- und Monitoring-Tools. Auch die habe ich euch alle in dem Artikel verlinkt. Es gibt sehr, sehr schöne Spickzettel, zum Beispiel von der Divi, die man sich einfach einmal ausdrucken und in die Kitteltasche stecken kann. Genau, und wichtig ist halt auch, dass man diese tägliche Evaluation oder einmal pro Schicht-Evaluation nicht nur zur Detektion eines Delirs macht, sondern wenn man dann eine Deliertherapie einleitet, dann muss man natürlich ja auch evaluieren, ob das überhaupt funktioniert, was man da macht. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man das screent. Und ich habe gerade einmal am Tag gesagt, einmal am Tag ist halt auch nicht so sinnvoll, sondern einmal pro Schicht ist tatsächlich sinnvoller, weil die eben diese zeitliche Fluktuation haben. Genau, ein ganz, ganz wichtiges Screening-Tool, was, glaube ich, auch sehr häufig eingesetzt wird, ist der CAM-ICU. Und ich möchte jetzt gerne einmal an der Stelle das Codewort für den Beitrag einstreuen, weil der ist nämlich Teil des CAM-ICUs ist. Und zwar.
Warte! Ananasbaum.
Ja! Ah,
ich wusste es!
Genau, Teil des CAM-ICUs ist nämlich, dass man Ananasbaum buchstabiert und die PatientInnen bei jedem A einmal klatschen oder die Hand bewegen oder was auch immer sollen.
Das Schlimme ist, ich komme da immer durcheinander, wie viele A und N's ich gerade schon gesagt habe. Und dann denke ich mir hinterher, naja gut, muss nochmal zählen.
Sehr gut, ja, ich auch. Vielleicht sind wir auch delirant wegen der ganzen Dienste. Man weiß es nicht so genau. Genau, also ich wiederhole nochmal.
Ganz gering.
Geht auch. Aber genau, das Codewort für den Delirbeitrag ist auf jeden Fall Ananasbaum. So, jetzt haben wir unsere PatientInnen gescreent und ich habe jetzt den Verdacht, dass meine PatientIn ein akutes Delir hat. Was sollte ich jetzt tun? Als erstes muss man einmal die Plausibilität prüfen. Das heißt, man muss einmal sich die PatientIn anschauen, die Vorerkrankungen, den Verlauf der aktuellen Erkrankung, die Vitalzeichen und das Labor, um eine andere, vielleicht akut lebensbedrohliche Differentialdiagnose oder ein anderes akutes Problem auszuschließen. Bei einer unklaren Ursache des Delirs sollte man gegebenenfalls weitere Diagnostik machen. Allerdings ist es wichtig, dass man die Deliertherapie nicht bei, also wenn man denkt, dass es irgendwie Sinn macht, dass dieser Patient jetzt delirant ist, bei einer klaren Ursache nicht durch unnötige Diagnostik verzögert. Worüber man nachdenken sollte, ist einmal ein Schock, eine Gewebshypoxie, eine neue Infektion, also dass der Patient vielleicht gerade septisch-enzephalopathisch wird, dann metabolische Entgleisungen oder akutes Organversagen, wie zum Beispiel ein akutes Leber- oder Nierenversagen, kann ja tatsächlich auch mal so delirante Symptome machen, obwohl es dafür eine gut behebbare Ursache gibt, eine endokrinologische Problematik und eine ein fokal neurologisches Defizit, dann sollte man auf jeden Fall zwingend eine Bildgebung durchführen. Und falls man den Verdacht auf eine Meningoenzephalitis hat als Differentialdiagnose des Delirs, eine Liquorpunktion. Eine ganz wichtige Differentialdiagnose für das agitierte Delir ist nochmal der akute Schmerz. Also man hat tatsächlich immer mal wieder PatientInnen, die einfach massiv unruhig sind, weil sie einfach schmerzgeplagt sind oder zum Beispiel einen Harnstau haben und dann, wenn man den Harnstau durch ein DK behebt und dieser Schmerz in der Blase vorbei ist, dann sind die plötzlich total ruhig und entspannt. Genau, dann, wenn meine Patientin jetzt schon delirant ist, sollte man sich einmal die aktuelle Medikation anschauen und gegebenenfalls, wenn irgendwie möglich, alle prodelirogenen Medikamente absetzen, wenn die jetzt nicht zwingend erforderlich sind. Vor allem ist es wichtig, dass man einmal nach Over-the-Counter-Medikamenten fragt. Wenn PatientInnen zum Beispiel jeden Tag ganz viel Klosterfrau Melissengeist zu sich nehmen oder andere Dinge, die man halt so in der Apotheke kaufen kann, das sollte man halt auch einmal mit beachten, weil die zum Teil auch delirfördernd sind. Genau, dann sollten PatientInnen in der Akutphase auf jeden Fall engmaschig überwacht werden, weil PatientInnen in dem akuten Delir einfach potenziell selbst- oder fremdgefährdend sein können und man halt seine Therapiestrategie auch engmaschig reevaluieren sollte. Und als erste Maßnahme sollte man auf jeden Fall dann versuchen, reorientierende Maßnahmen einzuleiten. Da verweise ich nochmal auf die präventiven Maßnahmen, das sind nämlich die gleichen. Genau, es gibt noch zahlreiche andere Differentialdiagnosen des Delirs oder des akuten Verwirrtheitszustandes, wie zum Beispiel eine akute Intoxikation und noch viele andere. Auch die habe ich einmal für euch aufgeschrieben. Die sind zum Teil auch deckungsgleich mit den Delirursachen. Die könnt ihr gerne auch im Artikel nachlesen. Genau, jetzt möchte ich noch einen kleinen Exkurs zu einem Spezialfall machen, und zwar zum postoperativen Delir, weil wir ja schließlich auch ein Anästhesie-Podcast sind. Und zwar weiß man, dass das postoperative Delir den Krankenhausaufenthalt postoperativ um 2 bis 3 Tage verlängert und mit einer, um 2 bis 3 Tage verlängert. Und es gibt Hochrisiko-OPs für ein postoperatives Delir. Das ist die Bauch- und Beckenchirurgie. Alle großen Notfalleingriffe und alle komplexen Eingriffe, die einen postoperativen Intensivaufenthalt notwendig machen. Das heißt, alle Intensivpatientinnen, die irgendeine OP hinter sich haben, haben per se schon mal ein sehr hohes Delirrisiko. Jetzt wird's einmal ganz kurz sehr, sehr nerdig. Das habe ich ja vorhin schon versprochen. Und zwar kommen wir einmal kurz zur Pathophysiologie des postoperativen Delirs. Alle die, die davon genervt sind, müssen jetzt leider einmal kurz das überspringen. Und Johannes und Dana müssen es jetzt leider einmal ertragen. Es gibt einmal verschiedene Hypothesen dazu, wie es zu einem postoperativen Delir kommt. Und zwar gibt es die Neuroinflammationshypothese. Postoperativ kommt es zu erhöhten CRP- und Interleukin-6-Spiegeln im Blut. Und man konnte zeigen, dass diese Spiegel, je höher die sind, desto höher sind auch die postoperativen Delirraten. Man denkt, dass es daran liegt, dass die periphere Inflammation zu einem funktionellen Verlust der Integrität der Blut-Hirn-Schranke führt und es dadurch zu einer Translokation von inflammatorischen Zellen und Zytokinen ins ZNS kommt. Die Akkumulation von inflammatorischen Mediatoren im ZNS führt zum Verlust der synaptischen Plastizität und Neuroapoptose. Und man weiß, außerdem aus Bildgebungsstudien, dass mehrfache OPs assoziiert sind mit einem signifikant höheren Risiko einer abnormalen Kortexverdickung als Zeichen der Neuroinflammation. Dann gibt es einmal die Neurotransmitter-Hypothese. Wir haben ja eben schon über die anticholinerge Medikation gesprochen. Jetzt kommt einmal die Erklärung, warum das halt wichtig ist. Und zwar sagt die Neurotransmitter-Hypothese, dass die Veränderung der Neurotransmitter-Konzentration eine Ursache des Delirs ist. Acetylcholin ist unter anderem mitverantwortlich für die Neuroplastizität und ist an mehreren Pathways im Gehirn beteiligt, die für die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis verantwortlich sind. Man konnte zeigen, dass niedrigere Acetylcholinspiegel ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung eines Delirs sind. Und hier spielen wahrscheinlich genetische Prädisposition und anticholinerge Medikation eine große Rolle. Es kommt dann zu einem relativen Überwiegen des dopaminergen Neurotransmission und einem relativen Mangel der cholinergen Neurotransmission. Und eine cholinerge Depletion ist außerdem ein Merkmal bei allen systematischen Entzündungsreaktionen. Und da sind wir jetzt wieder bei der Inflammationshypothese und auch bei der Sepsis. Außerdem kann das Überwiegen des Glutamin-Dopamin-Systems zu Halluzinationen führen, also zu diesen produktiv psychotisch anmutenden Delir-Symptomen. Und genau das ist halt quasi die Hypothese, die zeigt, warum Substanzen mit anticholinergen und dopaminergen Eigenschaften potenzielle Delirauslöser sein können. Dann kommen wir noch zu was, was ich sehr, sehr spannend und abgefahren fand. Und zwar hat meine Chefin mich darauf gestoßen. Das sind die subklinischen zerebralen vaskulären Ereignisse, die perioperativ auftreten können. Und zwar weiß man, dass Erkrankungen, die das Schlaganfallrisiko erhöhen, also Bluthochdruck, Vorhofflimmern, Schlaganfall in der Vorgeschichte, Risikofaktoren für die Entstehung eines postoperativen Delirs sind. Obwohl das Risiko für einen klinisch signifikanten postoperativen Schlaganfall sehr, sehr selten ist, können radiologische Befunde einer postoperativen zerebralen Ischämie in 7-10% älterer chirurgischer PatientInnen gefunden werden. Und wenn man diese subklinischen Befunde findet, dann ist es mit einem mehr als doppelt so hohen Delirrisiko assoziiert. Was hier wichtig ist, ist, dass ein zerebraler Perfusionsdruck über der Grenze der Autoregulation auch ein unabhängiger Risikofaktor für die Entstehung eines postoperativen Delirs ist. Jetzt möchte ich euch einmal ganz kurz noch was von einer extrem spannenden Studie erzählen, die mir meine Chefin halt dann zu diesem Thema auch geschickt hatte. Und zwar ist das die sogenannte Neurovision-Studie. Das ist eine prospektive Kohortenstudie, die PatientInnen eingeschlossen hat, größer gleich 60 Jahre, mit elektiven, nicht kardiochirurgischen Eingriffen. Und diese PatientInnen haben postoperativ ein MRT bekommen. Diese MRTs wurden von 2 Neuroradiologen untersucht nach Zeichen einer akuten Ischämie. Und dann haben sie eine multivariable Regressionsanalyse gerechnet. Und zwar haben sie untersucht die Assoziation zwischen klinisch inapparentem Schlaganfall und postoperativem kognitiven Abbau, der definiert war als der Abfall des MoCA um größer gleich 2 Punkte. Der MoCA, das ist so ein Kognitionstest, um größer gleich 2 Punkte im Einjahres-Follow-up. Also die haben einmal unmittelbar präoperativ untersucht und dann postoperativ einmal und ein Jahr später. 7% dieser PatientInnen, größer gleich 65 Jahre, hatten einen inapparenten Schlaganfall und der kognitive Abbau, 42% der PatientInnen, also dieser PatientInnen mit dem inapparenten Schlaganfall hatten einen kognitiven Abbau. Die konnten also zeigen, dass ein inapparenter Schlaganfall mit einem signifikant höheren postoperativen Delirrisiko, also 6% höher, und eben auch mit diesem kognitiven Abbau im Einjahres-Follow-up assoziiert ist. Mir war einfach nicht klar, dass tatsächlich so viele PatientInnen inapparente Schlaganfälle haben, sodass man sich damit auf jeden Fall beschäftigen muss. Genau. Wie man das vermeiden kann möglichst, da kommen wir gleich noch einmal kurz zu. Genau, jetzt einmal zur Frage, mit welchen präoperativen Interventionen man denn das postoperative Delirrisiko senken kann. Präoperative Polypharmazie sollte, wenn möglich, vermieden werden. Das ist halt schwierig, wenn die PatientInnen sich in unserer Prämedambulanz vorstellen, dann ist es halt meistens schon zu spät. Außerdem sollten verlängerte Nüchternzeiten größer 6 Stunden für Flüssigkeiten vermieden werden. Natürlich muss man die Nüchterngrenze einhalten, um Aspirationen zu vermeiden. Dennoch erhöhen Nüchternzeiten von über 2 Stunden für Flüssigkeit das Risiko einer Dehydratation und eines PONV. Und Nüchternzeiten von über 6 Stunden sind ein unabhängiger Risikofaktor für ein postoperatives Delir. Außerdem ganz, ganz wichtig ist eine gute präoperative Analgesie, weil nämlich präoperative Schmerzen mit einem 1,5- bis 3-fach erhöhten postoperativen Delirrisiko assoziiert sind. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass ein Fascia-Iliaca-Block bei Schenkelhals-PatientInnen präoperativ, wenn die länger auf ihre OP warten mussten, das postoperative Delirrisiko reduzieren konnte. So. Dann jetzt einmal ganz kurz zur Frage, was man intraoperativ beachten muss. Einmal gibt es eine Studie von Chan et al. Zu Narkosetiefe und Delir. Die haben eine bissgesteuerte Anästhesie mit einer Routineversorgung mittels Vitalparameter gesteuerter Anästhesie untersucht Und in der Gruppe mit der Vitalparameter gesteuerten Anästhesie wurde zusätzlich auch Biss gemessen. Das war aber für die Anästhesisten nicht sichtbar. Dann haben die ganz viele neuropsychologische Tests gemacht mit diesen PatientInnen und haben festgestellt, dass die Biss-Gruppe signifikant weniger postoperatives Delir hatte und auch signifikant weniger Propofol und signifikant weniger volatile Anästhetika eingesetzt wurden. Deswegen geht man davon aus, dass man von der gewichtsadaptierten Anästhesie weggehen sollte und mehr zu einer effektadaptierten Dosierung der Anästhetika hingehen sollte.
Darf ich dazu was zwischenfragen?
Ja, natürlich.
Ich hab's, also die haben einen Biss bekommen, aber die Anästhesisten haben nicht gesehen, was da auf dem Biss draufsteht?
Nee, die Hälfte hat einen Biss, Entschuldigung, es war vielleicht unklar, die Hälfte hat einen Biss bekommen und die Anästhesisten haben ihre Narkose nach dem Biss gesteuert und die andere Hälfte hat auch einen Biss bekommen, aber da haben die Anästhesisten das halt nicht gesehen, sondern ganz normal Narkose gemacht und dann hat man das verglichen.
Ach so.
Und halt gesehen, dass halt häufig auch die PatientInnen, wo die Anästhesisten das nicht gesehen haben, eine Burst Suppression hatten.
Mhm.
Genau. Dann, was man intraoperativ sonst noch beachten sollte, ist das mit dem Schmerz. Da haben wir ja jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Vor allem bei älteren und speziell bei dementen PatientInnen wird Schmerz zu wenig erkannt und unkontrollierter Schmerz begünstigt ein Delir. Außerdem weiß man, dass auch Opiate das Delirrisiko erhöhen, vor allem bei geriatrischen PatientInnen. Es gibt auch eine Studie von Swart et al., die untersucht haben, welche Art von Opiat jetzt die beste ist. Es gibt da wahrscheinlich keinen Unterschied. Also es ist egal. Genau, wichtig ist halt, dass man idealerweise, um viele Opiate zu vermeiden, ein multimodales Analgesiekonzept macht mit peripheren Analgetika, Koanalgetika, Opiaten und Regionalanästhesien, wann immer möglich. Genau, dann haben wir ja gerade schon einmal über Neuroinflammation gesprochen. Hier ist der Einsatz von NSAR und Paracetamol total wichtig. Und zwar konnte in Studien gezeigt werden, dass die Neuroinflammation durch Ibuprofen und Paracoxib signifikant reduziert werden konnte und damit auch das postoperative Delir. Und zwar wird da einfach die COX im ZNS gehemmt und dadurch die Neuroinflammation reduziert und dadurch wiederum das Delirrisiko gesenkt. Für Paracetamol liegt die Number Needed to Treat zur Vermeidung eines Delirs bei 5,6 und bei Paracoxib bei 20. Das fand ich total spannend, dass Paracetamol da tatsächlich scheinbar wirklich funktioniert, weil ich sonst Paracetamol so als Analgetikum meistens eigentlich nicht so wahnsinnig zielführend finde. Genau. Dann noch einmal zu Dextor, was ja häufig auch als sehr antidelirant propagiert wird. Auch Dextor reduziert im Tiermodell die Expression inflammatorischer Mediatoren im Gehirn. Und es gibt mehrere Studien, die gezeigt haben, dass auch kürzere perioperative Gaben von Dextor mit einer niedrigeren postoperativen Delirrate assoziiert sind. Was man außerdem, das habe ich eben schon einmal gesagt, machen sollte, das betrifft vor allem unsere ChirurgInnen, ist halt eine minimalinvasive Chirurgie zu bevorzugen. Benzodiazepine sind auch perioperativ, wenn möglich, zu vermeiden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Tiva und volatilen Anästhetika. Das einzige volatile Anästhetikum, was wahrscheinlich sehr, sehr protektiv ist für Delir, ist Xenon. Allerdings gibt es dazu, weil das halt einfach noch nicht so weit verbreitet eingesetzt wird, sehr wenig Daten. Genau, was außerdem auf jeden Fall vermieden werden sollte perioperativ, ist eine Hypothermie. Eine niedrige Körpertemperatur ist nämlich mit einem höheren postoperativen Delirrisiko assoziiert. Grüße gehen hier raus an Torben und seinen großartigen Temperaturmanagement-Beitrag. Genau, dann noch einmal ganz kurz zu den stummen Schlaganfällen während der Narkose und dem Blutdruck. Es gibt verschiedene große Beobachtungsstudien und eine Meta-Analyse, die gezeigt haben, dass es keine Assoziation gibt zwischen intraoperativer Hypotension und Delir. Und es ist auch so, dass scheinbar nicht der absolute, sondern der relative Blutdruckabfall, sondern vor allem die Bandbreite der Schwankungen relevant sind für die Entstehung eines Delirs. Auch da packe ich euch die sehr, sehr spannende Studie dazu in den schriftlichen Beitrag. So, jetzt habe ich euch ganz viele nerdige Sachen erzählt. Jetzt kommen wir noch dazu, was euch wahrscheinlich eigentlich alle am brennendsten interessiert, nämlich was mache ich denn jetzt mit meinem akut deliranten Patienten nachts auf der Intensivstation, der jetzt hier außer Rand und Band ist und den ich ja jetzt nicht fixieren darf. Also die medikamentöse Akuttherapie des Delirs. Genau, es ist so, dass man unterscheiden muss, was mein Kernproblem ist. Bei Delir ohne psychotische Symptome ist Pipamperon für nachts das Medikament der Wahl, weil das nämlich eine Halbwertszeit von 17 Stunden hat. Das heißt, bei vorwiegend nächtlicher Symptomatik sollte man abends Pipamperon geben. Melperon ist das Medikament der Wahl für tagsüber, weil die Halbwertszeit nämlich mit 4 bis 6 Stunden deutlich kürzer ist, so dass man das dann quasi tagsüber dazugeben kann, wenn es nötig sein sollte. Quetiapin kann man auch gut bei Delir ohne psychotische Symptome geben. Wichtig ist vor allem, dass bei PatientInnen mit Morbus Parkinson die anderen Medikamente alle kontraindiziert sind. Das heißt, bei diesen PatientInnen kann man nur Quetiapin oder Clozapin geben, wegen der extrapyramidal-motorischen Störungen. Genau, bei vorwiegenden Schlafstörungen und nächtlicher Unruhe sind wir wieder beim Pipamperon. Oder als Alternative könnte man auch noch Mirtazapin geben. Dann haben wir jetzt einmal die PatientInnen, die natürlich jetzt akut halluzinieren und psychotisch sind. Hier sind die Medikamente der Wahl Risperidon oder Haldol. Idealerweise sollte man das Haldol wegen der QTC-Zeitverlängerung oral geben. Wenn wir PatientInnen haben, die vor allem starke vegetative Symptome haben, dann kann man Clonidin oder Dextor geben. Clonidin kann man auch sehr gut, das vergesse ich als Anästhesistin immer, auch per OS geben, tatsächlich auch auf der Normalstation. Das funktioniert ziemlich gut. Und wenn ich PatientInnen habe und nur bei diesen PatientInnen mit akutem Erregungszustand und akuter Eigen- oder Fremdaggression oder wenn ich zwingend was für IV brauche, erst dann würde man Haldol geben und auch hier sind Clonidin und Dextor eine Option. Haldol kann man sowohl IM geben, da muss man allerdings aufpassen, weil IntensivpatientInnen halt häufig voll antikoaguliert sind und Haldol IV darf man auf jeden Fall nur unter Monitoring geben. Weil Haldol ja so sehr, sehr verbreitet war, sehr lange zur Deliertherapie, da möchte ich dazu ganz kurz noch 2 Worte verlieren. Und zwar führt Haldol wahrscheinlich nicht zu einer Verkürzung der Delirdauer und der Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation. Das heißt, es sollte wirklich nur als Akutmedikation eingesetzt werden, als Ultima Ratio. Und es ist auch so, dass Haldol häufig überdosiert wird und Pisani et al. Gezeigt haben, dass jedes zusätzliche Milligramm Haldol mit einer höheren Delirrate am nächsten Tag assoziiert ist. Genau. Dann gibt es natürlich noch die Sonderform des Alkoholentzugsdelir. Darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Hier möchte ich auch gerne auf die Leitlinie verweisen. Und wenn irgendwie möglich, sind in der Akuttherapie des Delirs auf jeden Fall die Benzodiazepine zu vermeiden. Hier nochmal ganz wichtig ist, dass PatientInnen, die diese Medikamente bekommen, das Risiko einer QTC-Zeitverlängerung haben und deswegen regelmäßige EKGs zur QTC-Zeitkontrolle bekommen sollten und dass Halluzinationen und alle anderen produktiv-psychotischen Symptome einfach erhebliche negative Auswirkungen haben und deswegen tatsächlich gezielt medikamentös behandelt werden sollten, auch wenn diese Medikamente nicht zu einer Verkürzung des Delirs führen. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht völlig verloren. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr, sehr ausführlicher Beitrag war. Der schriftliche Artikel wird dazu noch ein bisschen ausführlicher, weil ich mich wirklich ein bisschen verloren habe in diesem Thema.
So haben wir das dann alle umfassend abgehakt.
Also, es ist ja so, Delir wird uns ewig begleiten. Es begleitet uns die ganze Zeit, also überall, auf der Intensivstation, auf Normalstation. Es ist einfach ätzend und es ist einfach nur zu lösen mit ganz, ganz viel Zeit, die man aufwendet,
ja.
Um sich um die Patienten zu kümmern. Und es gibt ein paar Keypoints, die man mitnehmen sollte. Das ist auf jeden Fall die flache Sedierung. Das ist das Suchen nach der Ursache. Also die akuten medizinischen Probleme auszuschließen, bevor man sich auf die wie ich doch oft finde, Verlegenheitsdiagnose Delir stürzt.
Absolut.
Den Leuten dann in eine beginnende demenzielle Entwicklung als nächstes andichtet und solche Dinge. Das findet man auch immer wieder in Intensivbriefen. Und der Harnwegsinfekt oder so, um den hat sich dann im Endeffekt doch keiner so richtig gekümmert, weil doch die Pneumonie irgendwie schlimmer war und solche Geschichten. Do the basics right sozusagen und danach kann man sich dann auf das Delir fokussieren. Ich glaube, das ist der entscheidende Kernsatz. Und Benzos in der Prämedikation sind böse.
Und auch
nicht
sonst.
Nur für alte Leute. Ja, also man, also außer für Kinder tatsächlich, ist für kriegt von mir niemand mehr Benzodiazepine. Gibt's einfach nicht. Es gibt Alternativen, zum Beispiel das Clonidin per Os führt zu Verwirrung auf den Stationen, weil sie es nicht gewohnt sind. Aber das gibt's eigentlich überall und das hat auch eine sedierende Komponente. Und die Anxiolyse, natürlich ist es schön für die Leute, wenn sie sich nicht mehr hinterher dran erinnern können. Aber das ist ja, in Wirklichkeit hilft's ja auch nicht mehr. Ne? Also, sondern macht's eigentlich komische Ideen am Ende.
Und selbst das wird ja diskutiert, ne? Ob diese retrograde Amnesie, ob das wirklich faktisch so ist.
Genau. Also, das ist ja das nächste. Oder ob es eher von der Narkose am Ende kommt, dass du dich nicht mehr erinnern kannst. Also lass die Finger von den Benzos und ich finde es immer wieder auf Prämedikationen und ich rede immer wieder darüber und ich krieg's aber aus den Köpfen der Leute nicht raus, weil sie sich einfach, ja, die sind evidenzresistent. Es ist einfach so.
Ich glaube, man kann auch sehr, sehr viel damit erreichen, wenn man Menschen gut aufklärt. Wenn man erklärt, was passieren wird und was wir machen und dass immer jemand da ist und dass wir eben genau dafür ausgebildet sind, um uns um solche Sachen zu kümmern und eben nicht, stellen Sie sich mal vor, der Chirurg, der kann ja nicht gleichzeitig auch noch gucken, dass der Blutdruck und die Atemfrequenz und die Beatmung gut ist und dafür sind wir da und dafür sind wir die ganze Zeit bei Ihnen. Das erzähle ich irgendwie schon so ein bisschen wie in so einer Leier, aber ich glaube, dass das den Leuten dann irgendwie schon auch hilft.
Ja,
es ist nicht nur bei Kindern, also bei Kinderprämedikationen mit Sicherheit auch nochmal, aber vielleicht auch dann Delir prophylaktisch hier schon.
Genau.
Weil am Ende haben wir ja keine richtige Therapie, wie du ja leider rausgestellt hast, Paula.
Ja. Genau.
Ja.
Und ich finde, das ist das Thema Delir ist erschöpfend bearbeitet.
Alle sind erschlagen.
Aber wir haben noch andere Themen für euch.